Gestohlene Worte. Wer die Begriffe besetzt, besetzt die Köpfe. Ob Heiner Geißler diesen Satz erfunden hat, ist unklar. Er hat ihn aber als CDU-Generalsekretär häufig ausgesprochen und wird damit gerne zitiert. Dabei hat er durchaus nichts Neues und erst recht nichts Überraschendes gesagt. Der Kampf um die richtigen Wörter und darum, wem sie gehören, war schon immer ein wesentliches Element der politischen Kommunikation. Franz Josef Strauß hat das genauso gewusst wie Heiner Geißler oder zum Beispiel Kurt Biedenkopf. Der hat 1973, der war damals CDU-Generalsekretär, auf einem Parteitag gefordert, die CDU müsse Begriffe besetzen, weil sie sonst den politischen Kampf, Zitat, im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos sei. Die SPD habe Begriffe wie Freiheit, Frieden, Reform, Solidarität als ihre politischen Schlüsselwörter in Beschlag genommen, sodass es unmöglich wäre, solche Wörter zu benutzen, ohne auch die geistige Konzeption zu übernehmen oder in den Verruf zu kommen, diese geistige Konzeption zu übernehmen. Die CDU werde so, Zitat, als politische Alternative gar nicht mehr wahrgenommen. Waren das Zeiten? 10 Jahre später beruft Geißler sich auf diesen Ansatz Biedenkopfs und erklärt in einer für ihn typischen Zuspitzung, allemal gilt, dass wer Begriffe und Gedanken bestimmt, auch Macht über die Menschen hat. Denn nicht die Taten sind es, die die Menschen bewegen, sondern die Worte über die Taten. Das ist George Orwell, übersetzt in aktuelle Politikstrategie. Wir haben es also mit einem bekannten Phänomen zu tun. Die Problematik ist jedem geläufig. Es gibt inzwischen sogar einen eigenen Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt, die Politolinguistik. Dass die politische Revitalisierung des Rechtsextremismus uns Begriffskämpfe beschert, die wir überwunden oder eher überstanden glaubten, liegt ebenfalls auf der Hand. Wobei das nicht nur schlecht sein muss. Wenn reaktionäres Wortarsenal und Nazi-Jargon wieder in den Diskurs eingeschleust werden, dann sind wir gefordert. Dann ist die Arbeit des Begriffs gefordert und demokratisch-rechtsstaatliche Selbstvergewisserung. Wissen wir wirklich, was Abendland bedeutet, dass wir von Pegida zur Erinnerung patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes und anderen Rettern des Abendlandes nun wirklich nicht retten lassen wollen? Sind wir sicher, warum völkisch ein verächtlicher Begriff ist, woher Umvölkung kommt? Wir sollten es wissen, denn so manche Empörung über vermeintlichen Nazi-Jargon ist nichts als Empörung, mit der sich der Empörte dann im Zweifelsfall blamiert. Beispiel Lügenpresse. Ein Nazi-Begriff, so liest und hört man, von Josef Goebbels persönlich in die Welt gesetzt. In der Tat, Goebbels hat viel und gern über die Lügenpresse schwadroniert, aber er hat den Begriff nicht erfunden. Es ist kein Nazi-Begriff. Früheste Fundstelle 1835, französische Deputiertenkammer. In der 1848er Revolution wurde er in Deutschland gebräuchlich, zwar als Schimpfwort konservativ-katholischer Medien gegen demokratisch-liberale Zeitungen, die dann auch gern mal nebenbei jüdisch genannt wurden, im Wechsel mit dem Begriff Schandpresse. Die Nazis haben sich in dieser Begrifflichkeit geradezu gesuhlt. Wohl wahr, aber da sie diese nicht erfunden haben, ist es unredlich, den Lügenpressedemonstranten den Gebrauch von Nazi-Vokabular vorzuwerfen. Man macht sich unnötig angreifbar. Die Begriffe müssen stimmen, so banal ist das. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle möglichen Wörter, Inhalte, Traditionen unter Verdacht stellen, nur weil die Nazis sich ihrer bemächtigt hatten. Waren nicht alle alten Volkslieder irgendwie verdächtig? Sämtliche Märchen und Mythen? Die alten Erzählungen, die Begriffe für Hergebrachtes, die schönen Traditionen? Eben weil die Nazis sie so fabelhaft in ihre Ideologie einbauen konnten und weil sie so merkwürdig gut zu missbrauchen waren? Das würde freilich heißen, sich von den Nazis, auch den Neuen, das Sprechen und Denken vorschreiben zu lassen. Ernst Bloch, hat seit den frühen 30er Jahren auf die Gefahr der Begriffsbesetzung von rechts hingewiesen. In einem Essay für die Frankfurter Zeitung vom November 1930 versucht er zu verstehen, was die Faszination der Nazis für viele Menschen ausmacht. Zitat: Im Rätsel des nationalsozialistischen, klassenmäßig nicht ganz feststellbaren Wählers lebt offenbar eine Rezenz primitiver wie mythischer Antriebe und Gegenstände, welche von der Aufklärung mehr vergessen als verwandelt, mehr abstrahiert als konkretisiert, mehr im Schein belassen als auf ihr Sein sui generis kritisiert und gebracht worden sind. Die Linke ist für Bloch daran nicht schuldlos. Zitat: Der Erfolg nationalsozialistischer Ideologie quittiert den allzu großen Fortschritt des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, 1930 geschrieben. Und weiter: Die Marxisten haben in Primitive und Utopie keine Wacht und die Nationalsozialisten haben ihre Verführung daran. Die wird nicht die letzte sein. Als die Nazis dann an der Macht waren, setzt Bloch in zwei Aufsätzen in der Weltbühne, Sokrates und die Propaganda und Kritik der Propaganda, 36 und 37, diese Argumentation fort. Warum sind die Nazis an die Macht gekommen, fragt er. Seine Antwort: Auch aufgrund ihrer erfolgreichen Propaganda. Während die Linken, die Kommunisten zumal, im Kampf gegen die Nazis nicht zuletzt wegen ihrer ungeschickten, hölzernen Rhetorik und einer schematischen Propaganda scheiterten. Der Aberglaube, dass die Wahrheit sich selber Bahn breche, führt für Bloch zu Formeln, je dürrer, je besser, und hielt den Menschen für Wasser, worin sie sich auflösen. Lüge und brillantes Blendwerk, das ist das Erfolgsrezept der Nazis. Der Glaube an die unmittelbare Wirkung des Wahren ist einer der Gründe für das Scheitern der Linken. In dem Aufsatz Kritik der Propaganda, 37, exemplifiziert Bloch das an einem Erlebnis im Berliner Sportpalast, kurz vor dem Sieg Hitlers. Noch 1974, als Bloch fast 90 Jahre alt war, erinnert er sich daran und schildert höchst lebendig, was sich damals ereignete. Zwei Redner traten an, ein Kommunist und ein Nazi. Der Kommunist, jetzt Zitat, fing an zu reden. Da kam alles vor, der Grundwiderspruch und die Durchschnittsprofitrate, die schwierigsten Partien aus dem Kapital und immer neue Zahlen. Die Versammelten aber verstanden kein Wort und hörten ihm sehr gelangweilt zu. Der Beifall war mäßig und mehr als matt. Dann kam der Nazi. Der sprach am Anfang sehr höflich. Ich danke dem Herrn Vorredner für seine lichtvollen Ausführungen. Und daraus können Sie schon etwas gelernt haben, bevor ich gesprochen habe. Was tun Sie denn, soweit Sie zum Mittelstand, zum kleinen Mittelstand gehören? In Büros arbeiten, zum Beispiel als Buchhalterinnen oder Buchhalter. Was tun Sie denn den ganzen Tag? Sie schreiben Zahlen, addieren, subtrahieren und so weiter. Und was haben Sie heute gehört von dem Herrn Vorredner? Zahlen, Zahlen, nichts als Zahlen. Sodass der Satz unseres Führers wieder eine neue Bestätigung gefunden hat von einer unerwarteten Seite: Kommunismus und Kapitalismus sind die Kehrseiten der gleichen Medaille. Dann eine wohl einstudierte Pause. Als die zu Ende war, es erzählt immer noch Bloch, sie hat ziemlich lange gedauert, reckte sich der Bursche auf, in Nachfolge Hitlers hat er das gemacht, warf mit einem Mal die Arme in die Höhe und schrie mit Stentorstimme ganz langsam ins Publikum hinein: Ich aber spreche zu euch von Deutschlands Glück und Größe und ich spreche in höherem Auftrag. Sofort war der Stromkreis geschlossen, der Übergang zu Hitler. Zitat Ende. Kennzeichen der linken Propaganda wäre demnach viel Analyse, aber wenig, was in die Fantasie greift. Ein Begriff, der bei Bloch ständig vorkommt, was in die Fantasie greift. Und das Erfolgsrezept der Nazi-Propaganda, davon ist Bloch überzeugt, war die Besetzung von Symbolen und Begriffen der Arbeiterbewegung. Bis ins hohe Alter hat er beklagt, dass die Linke den Rechten ureigene Symbole und Begriffe kampflos überlassen habe. Zu den Symbolen zählt er Rot als Farbe der Revolution, der 1. Mai als Weltfeiertag des Proletariats, der Maibaum, ursprünglich ein jakobinisches Freiheitszeichen, die Straße, der Aufmarsch, die aufsässigen Lieder, alles wird von rechts vereinnahmt umgedeutet. Zitat: Was die roten Frontkämpfer begonnen hatten, den Wald von Fahnen, den Einmarsch in den Saal, genau das machten die Nazis nach. Und zu den, das waren die Symbole, zu den originär linken Begriffen zählt Bloch Arbeiter, Arbeiterschaft, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, geht gar nicht, mein Bloch. Heimat, Nation, Vaterland. Ausdrücke wie diese versucht er immer wieder aus den Fängen der Reaktion zu retten, um mit den Begriffen nicht auch die Inhalte preiszugeben. Von Nazis besetzte Sprachräume, so sein Credo, müssten zurückerobert werden. Und da schreckt er vor fast nichts zurück, auch nicht vor Blut und Boden und Führer. Zitat: Welch ein Magnet liegt für das Volk in dem Wort Blut und Boden, in dem Wort Führer, in der Unterscheidung der Menschen nach Rang, nicht allein nach dem Kapital. Und schließlich: Der Führer ist eine kommunistische Parole gewesen. Spartakus ist doch ein Führer gewesen, zum Donnerwetter. Warum lässt man sich das Wort stehlen? Er will die gestohlenen Worte zurückholen, fordert die Besetzung und Rationalisierung der irrationalen Bewegungen und Gehalte vermittels dialektischer Verwandlung. Was dabei zunächst herauskommt, ist allerdings dies, Zitat, wie anders hat Russland bereits Zucht und Führer, Boden, Heimat und Folklore einmontiert, die urkommunistischen Gentes scheinen hindurch, wie unbetrüglich zeigen sich hier die organischen Kräfte der Familie, die organisch-historisch gebliebenen der Nation, umfunktioniert und in den Dienst einer Volksgemeinschaft gestellt, aber einer rechten. Das ist ein Zitat aus der Erstausgabe von Erbschaft dieser Zeit, 1935. Das hat ersichtlich mit dialektischer Verwandlung wenig zu tun, ist vielmehr wenig mehr als eine Übertragung von einem negativ konnotierten in einen naiv positiv konnotierten Raum. Er hat genau das getan, was er den anderen vorwirft. Er hat es im Schein belassen. Das hat er natürlich irgendwann gemerkt. In der späteren Ausgabe von Erbschaft dieser Zeit sind die Begriffe Zucht, Führer, Boden eliminiert. Sogar das Dritte Reich, ja gerade das Dritte Reich, erklärt Bloch zu heimatlichem Gebiet, das die Linke wieder zurückerobern sollte. Zitat, das bloße Wort schon hüllt den Kleinbürger ahnend ein. Alte Bilder leuchten dabei auf, so Bloch, unvergessene Traditionen. Zitat, der Terminus Drittes Reich hat fast alle Aufstände des Mittelalters begleitet. Er war ein leidenschaftliches Fernbild und führte ebenso viel Judentum wie Gnosis mit sich, ebenso viel Revolte der Bauernkreatur wie vornehmste Spekulation. Das schreibt Bloch noch in der Anfangszeit der faschistischen Herrschaft in Deutschland. Über 30 Jahre später, in seinem Buch Atheismus im Christentum, schreibt er in anderen Zusammenhängen, ein schändlicher Name soll gewiss nicht mehr verwendet werden. Er erweckt sonst falsche, verwechselnde Meinungen, macht überflüssige Arbeit, diese wegzuschaufeln. Das gilt mit Sicherheit auch für einige Begriffe, die Bloch ursprünglich vor dem Zugriff der Faschisten retten wollte. Der Zugriff ist erfolgt. Sie sind nicht mehr zu retten. Sind längst zu Markenzeichen von Faschismus und Reaktion geworden. Sie schleppen so viel Unrat mit sich, dass kein Wegschaufeln mehr gilt. Und das gilt eben meines Erachtens ohne Zweifel für das Dritte Reich, genauso wie für Blut und Boden. Sie können Drittes Reich nicht mehr ohne die Nazi-Konnotation verwenden. Sie können Blut und Boden nicht mehr ohne die Nazi-Konnotation verwenden, obwohl auch Blut und Boden keine Nazi-Erfindung ist. Auch das haben sie übernommen. Wie überhaupt die Nazi-Ideologie fast nichts Eigenes hat, sondern fast alles rausgesogen hat aus vorhergehenden Einflüssen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was ist mit Heimat, Nation, Vaterland? In solchen Begriffen steckt für Bloch nicht nur eine verzuckerte, verklärte und damit falsche Vergangenheit, indem man sich angesichts der Bedrohung durch den Allesfresser Kapitalismus flüchtet, hinein in die Schwärmerei von den guten alten Zeiten, die von Linken verlacht und verspottet wurde, sondern, Zitat, der Mensch ist nicht von heute oder gestern, sein Stamm ist alt. In diesen sind Bilder eingekerbt, Reste aus fossiler Erfahrung oder verschollenem Aberglauben, doch sie verstehen, von unten herauf zu glühen. 1937 geschrieben. Später, 1974, erklärt er dann, das haben die Nazis auszubeuten gewusst. Die Nazis haben an die Vergangenheit appelliert. Das waren noch Zeiten, das waren noch Kerle, das waren Männer, die gehandelt haben, im Gegensatz zu den Dreckskerlen von Proletariern und der Schwarzbude in Berlin. Die Parallelen zur heutigen Zeit sind offensichtlich. Es ist nicht so, dass wir es mit einer Wiederkehr der Nazis aus den 30er Jahren zu tun hätten. Die AfD ist insgesamt keine Nazi-Partei, auch wenn die wenigsten ein Problem damit haben, dass es Nazis in ihren Reihen gibt. Aber dass hier Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Verharmlosung des Faschismus, latenter Antisemitismus zum ideologischen Gepäck und zur politischen Praxis gehören, ist offensichtlich. Die Besetzung und schleichende Umwertung von bestimmten Begriffen ist dabei Kern ihrer politischen Propaganda. Und ich will das an drei Begriffen festmachen: Heimat, Volk, Vaterland. Es gibt durchaus Tendenzen im öffentlichen Diskurs, solche ohnehin irgendwie kontaminierten Begriffe doch lieber den Rechten überlassen, weil wir damit das Problem vom Hals hätten. Ich fange mal mit dem Vaterland an, weil ich damit am schnellsten fertig bin. Für meine Begriffe ein Feiertags- und Hymnenwort. Patria, Patriotismus, Vaterlandsliebe. Friedrich Dürrenmatt hat mal gesagt, wenn von Patriotismus die Rede ist, sind am Ende immer ein paar tausend Menschen tot. Obwohl es eine Tradition gibt, Ende 17., Anfang 18. Jahrhundert in der Frühaufklärung, da gab es patriotische Vereine und Clubs, die den Einsatz für das Gemeinwohl am Ort propagierten und in Praxis umsetzten, um sich sozusagen fit zu machen für das Weltbürgertum. Das ging freilich schnell vorbei. Patriotismus, für meine Begriffe, Frack und Zylinder, steifer Kragen, eingebautes Pathos, Sonntagsreden. Wer vom Patriotismus spricht, befindet sich, und das ist der schlimmere Teil, im Bannkreis des Nationalismus. Patriotismus und Nationalismus gehören zum klassischen deutschen Obrigkeitsstaat, der in der Niederlage der Demokraten 1848 geboren wurde, der in zwei Weltkriegen zerbröselte und von denen, die es nötig haben, immer mal wiederbelebt werden will. Ich halte es mit Heinrich Heine, der sein Deutschland voller Schmerzen liebte, aber von Patriotismus nichts hielt. Fatal ist mir das Lumpenpack, das um die Herzen zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau mit allen seinen Geschwüren. Oder Tucholsky, der Antinationalist par excellence. So widerwärtig mir jene sind, die umgekehrte Nationalisten nun überhaupt nichts mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gutes Haar, keinen Wald, keinen Himmel, keine Welle, so scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen, aber wir lieben dieses Land. Ich kann mit Vaterland nichts anfangen, ich schenke es den Rechten oder sagen wir mal, ich schenke es allen, die sich damit wohlfühlen und sich damit ein warmes Gefühl verschaffen wollen. Ich brauche es nicht und ich halte es nach wie vor für ausgesprochen gefährlich. Volk. Ja, wieso muss man über Volk reden? Ulrich Greiner von der Zeit und ach du liebe Zeit, wieso komme ich jetzt, das ist eine schöne Blockade, auf diesen Namen nicht, ich komme noch auf ihn, ein Schriftsteller, der viele große philosophische Bücher geschrieben hat, ja, wie auch immer. Ulrich Greiner in der Zeit hat vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben, der gesagt hat, also Volk kann man heutzutage schon mal gar nicht sagen. Dann kommen die Leute und sagen, Volk, Volk, oh, das ist aber ein rechter, ein reaktionärer Begriff, beinahe schon ein Nazi-Begriff. Ich frage mich immer, in welcher Gesellschaft solche Leute sich befinden. Ich kenne niemanden, der so redet, aber wenn man Ulrich Greiner heißt, dann hat man offenbar Bekannte, die so reden. Ich kenne diese Diskussionen nicht, sie werden aber geführt, in der Zeit, in der Frankfurter Rundschau, woanders auch. Also, wollen wir mal gucken, was die Begriffe bedeuten. Ursprüngliche Bedeutung, wissen wir alle, Demos oder Populus. Was es heißt, wissen nicht so viele. Es ist durchaus nicht das Volk, was wir darunter verstehen, sondern es ist in der antiken Tradition die bürgerliche Elite, die über das Volk herrscht. Es hat eine ungeheuer wechselvolle Geschichte gehabt, dieser Begriff, ein Bedeutungswechsel in einer Schnelligkeit, die atemberaubend ist. Fest steht aber, ich will Ihnen das alles jetzt nicht erzählen, weil in den einschlägigen Handbüchern sind die Artikel übers Volk etwa 300 Seiten lang. Das wird ein bisschen lange dauern jetzt. Eindeutig ist, und das ist unser Markenzeichen, es gibt eine endgültige Demokratisierung des Begriffs Volk in der Französischen Revolution. Volk bezeichnet alle Teile der Bevölkerung und soll alle Stände oder Klassen, die Regierenden und Regierten, einschließen. Otto von Bismarck hat es mal ganz, ganz schlau genutzt und hat im Reichstag, als ein Liberaler vom Volk sprach, nämlich wir und ihr da die Regierenden, gesagt, Moment mal, da habt ihr wohl was falsch verstanden. Volk umfasst alle, ich bin auch Volk. Nur hört mal auf, unter dem Anspruch, ihr seid das Volk gegen mich, zu schimpfen. Dazu gehören wir alle. Da war der Abgeordnete der Liberalen ein bisschen stumm. So, jetzt haben wir Volk. Deutsches Volk, da wird's problematisch. Es gibt einen Mythos, der deutsches Volk heißt. 1455 wurde im Kloster Hersfeld eine Schrift gefunden, die dort lange, lange überwintert hatte. De origine et situ Germanorum, des römischen Historikers Cornelius Tacitus, kurz die Germania, entstanden im 1. Jahrhundert nach Christus. Die Humanisten des 15. Jahrhunderts, die deutschen Humanisten, waren begeistert, weil da irgendwie vom deutschen Volk geredet wurde. Wurde natürlich nicht, es wurde von den Germanen geredet. Und jeder kann wissen, wie unsinnig es ist, so eine historische Linie zu ziehen von den Germanen zu den Deutschen, wer auch immer das ist, genau wie es unsinnig ist, aber Cäsar hat das verbrockt, von den Galliern zu den Franzosen eine Linie zu ziehen. Man braucht bloß den ersten Satz des De Bello Gallico zu hören, dann weiß man, dass das anders ist. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt belgae. Ja? Er teilt auf und die Belgier sind die und blablabla. Also völliger Quatsch, aber hält sich sehr nachdrücklich. Also große Begeisterung von den Humanisten, die glaubten, nun habe man endlich etwas gefunden in der Geschichte, vor allen Dingen, weil Tacitus über die Germanen in den allerhöchsten Tönen spricht, was das für tolle Burschen gewesen seien. Also treu und redlich und was noch alles. Die ansonsten sehr schlauen Humanisten des 15. Jahrhunderts haben offenbar nicht verstanden, dass Tacitus nicht etwa die Germanen beschreiben wollte, sondern eine Schrift gegen das Lotterleben der Römer geschrieben hat und dazu die Germanen, wie er sie sich vorgestellt hat, benutzt hat. Und das hat sich nicht besonders lange gehalten, denn in der deutschen, Anführungszeichen, Realität, in der Realität der Länder, die man zusammenfassend hätte Deutsch nennen können, gab es keinen Anker für eine solche Vorstellung, dass es ein deutsches Volk gibt. Im Deutschland nach 1789 gibt es dann doch den Versuch, ein demokratisches Erbe am Volksbegriff anzutreten. Im 19. Jahrhundert, im Historismus des 19. Jahrhunderts, haben wir dann wieder ein Wiederaufleben dessen, was die Humanisten im 15. Jahrhundert dann geglaubt haben. Das Problem war, das Erbe am Volksbegriff der Französischen Revolution anzutreten, war, sobald Napoleon in die Geschichte eintrat, ein bisschen schwierig geworden. Napoleon, der Erbe der Französischen Revolution, der Kaiser, der Empereur, der Allesvernichter, der ganz Europa knechtete, die Reaktion darauf waren Befreiungskriege, die Reaktion darauf war Nationalismus, dann auch Rassismus. Franzosen waren plötzlich die natürlichen Feinde, die man bekämpfen musste. Die völkische Bewegung im Kaiserreich, also ab 1871, eine im Kern antisemitische und rassistische Bewegung, entstand in diesen Zeiten interessanterweise als Gegenentwurf zur wilhelminischen Politik, weil ihnen die wilhelminische Politik nicht aggressiv genug war. Und die gewann da immer mehr an Einfluss. Das bedeutet, der Befund für uns heute, für die neue Rechtsfront, ist das Volk eine biologisch homogene Abstammungsgemeinschaft, die gilt es reinzuhalten, also vor Durchmischung zu schützen. Auch solche Begriffe sind offenbar wieder möglich geworden. Vor allem aber vor ihrer Vernichtung durch Umvölkung. Die verwendeten Begriffe sind unterschiedlich. Mitglieder der identitären Bewegung, die sind ein bisschen schlauer als die anderen, sprechen von Bevölkerungsaustausch. Sie vermeiden den Begriff Umvölkung, der in der AfD und bei Pegida und anderen Abendlandrettern gang und gäbe ist. Und auch von früheren CDU-Bundestagsabgeordneten, ne? Bettina Kudler ist zum Beispiel ein Name dafür, gerne verwendet wird. Es ist eindeutig ein Nazi-Begriff, dieses Mal wirklich eindeutig ein Nazi-Begriff, der allgemein den meist erzwungenen Wechsel der Volkszugehörigkeit meint, im Besonderen aber die Zwangsgermanisierung von Menschen oder Gebieten in Osteuropa. Die SA hatte demgemäß eine doppelte Aufgabe, ich zitiere aus einem Befehl an die USA, die Umvolkung der rassisch geeigneten Tschechen in Böhmen und Mähren und die Aussiedlung von rassisch unverdaulichen Tschechen und der reichsfeindlichen Intelligenzschicht beziehungsweise Sonderbehandlung dieser und aller destruktiven Elemente und schließlich die Neubesiedlung dadurch frei gewordenen Raumes mit frischem deutschem Blut. Wer diesen Hintergrund nicht kennt oder außer Acht lässt, geht einer Propaganda auf den Leim, die harmlos tut und gefährlich ist. Das wird nun besonders deutlich beim Begriff Heimat. Der bezeichnete, wenn wir Grimms Wörterbuch nehmen zum Beispiel oder auch ältere Wörterbücher, ursprünglich einfach den Ort, wo man geboren ist oder dauerhaften Aufenthalt hat. Das ist interessant, dass schon im Grimmschen Wörterbuch der Geburtsort gar nicht mehr die Hauptrolle spielt oder dauerhaften Aufenthalt hat. Das hat später dann sogar zu einem Rechtstitel geführt, dass jemand, der eine gewisse Zeit in einem Ort gelebt hat, dort Anspruch, wenn er arm wurde, auf Armenhilfe hatte. Wenn er krank wurde, auf Gesundheitsfürsorge hatte. Der konnte aus Schwerin kommen. In Stuttgart hatte er darauf Anspruch. Die preußische, nicht die preußische Landordnung, weiß nicht mehr genau was, hat das dann sogar kodifiziert. Das war ein Gewohnheitsrecht über Jahrhunderte und von den Preußen wurde es kodifiziert. In den Umbruchzeiten zwischen 1750 und 1850 wurde dann dieser Heimatbegriff mehr und mehr ideologisch aufgeladen. Also die Zeit Spätaufklärung, französische Revolution, die Zeit des sozialen Wandels, der industriellen Revolution, der Verstädterung und vieler anderer Umwälzungen, deren Wirkung auf die Menschen man sich nicht dramatisch genug vorstellen kann. Da wurde Heimat ansonsten ja ein absolut privater Begriff, politisch-ideologisch aufgeladen als Gegenbegriff zur Zerstörung von Lebenswelten. Also die ländliche, bäuerliche Idylle, die es sowieso so nie gegeben hat, die heile Welt mit grünem Gras und blauem Himmel und eingebauter Kuhstallwärme, das war das Gegenbild, ideologische Gegenbild zur Verstädterung durch Industrialisierung. Und wenn wir so weit sind, dann kann das Bedrohungsgefühl, also diese Welt ist bedroht, ganz schnell auch nationalistisch aufgeblasen werden. Obwohl, ich habe es ja gerade gesagt, Heimat zunächst ein ganz, ganz privater Begriff ist. Für die meisten Menschen, wenn sie die nach Heimat fragen, also Leute, die über Begriffe nicht weiter nachdenken, ist Heimat da, wo sie gerade sind. Kein Mensch, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, in Nordrhein-Westfalen wird Ihnen sagen, Nordrhein-Westfalen ist meine Heimat. Das ist ein lächerlicher Ausdruck wäre das. Wenn Sie das irgendeinem sagen, dann guckt er Sie an und sagt, bitte, ich bin aus der Eifel. Ja, aber ist doch Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz wenigstens im Süden. Ne? So Quatsch, ich bin aus der Eifel, fertig, aus. Ja. Aber sobald das in diesen ideologischen Rahmen kommt, ist es möglich, das nationalistisch aufzublasen. Nicht nur die modernen Zeiten, sondern auch der äußere Feind bedroht dann die Heimat. Das ist so ein ideologischer Zwei-Fronten-Krieg. Ja? Heimatfront und äußere Front. Und dagegen müssen wir kämpfen. Das war spätestens 1871, als alle revolutionären Träume von einem demokratischen Großdeutschland ausgeträumt waren. Klammer auf, Großdeutschland war ein revolutionäres Projekt ursprünglich. Die 48er. Die Demokraten wollten Großdeutschland und nicht das zerstückelte Kleindeutschland, das Fürstendeutschland. Das wird heute auch häufig vergessen. Also als diese Träume ausgeträumt waren, wurde das fester Bestandteil nationalistischer Ideologie. Also ein Wandel des Publikums, der auch ganz interessant ist. Und die Nazis mussten daran nur anknüpfen. Interessant ist dabei aber, der alte, ich sage mal, vorideologische Gehalt des Begriffs lebt weiter. Und er lebte auch ganz selbstverständlich wieder auf nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar nicht nur in Heimatfilmen, Heimatschlagern und anderen Machwerken der Kitschindustrie, sondern seit den späten 60er Jahren entwickeln die neuen sozialen Bewegungen zum Beispiel einen neuen Blick auf Heimat. Im Widerstand gegen Umweltzerstörung, Atomkraftwerke, Wilgorleben, Wackersdorf und dergleichen mehr. Da entstand das Bewusstsein, dass Heimat ein demokratischer, ökologischer, pazifistischer Begriff sein kann, dass es sich lohnt, um Heimat zu kämpfen. Und ich muss dann Professor Harding ein kleines bisschen widersprechen, der hier ja eher zitiert hat, die Meinung, ja, die Linken, die haben sich um Heimat nicht gekümmert, das war da eher ein verpönter Begriff. Naja, also spätestens in den 60er Jahren war das anders. Günter Grass erklärte 1971, ich hielte es für falsch, den Begriff Heimat in seiner Wandelbarkeit den Demagogen zu überlassen. Es wäre auf intellektueller Seite ein verhängnisvoller Fehler, wenn wir aus lauter Abscheu vor diesem demagogischen Missbrauch nun sagten, mit diesem Begriff wollten wir nichts mehr zu tun haben. Wir haben ihn neu zu definieren. Ja, ne? Darum geht's. Peter Rühmkorff, nun wirklich ein ausgewiesener Linker, schreibt 1980, was wir gerade eben noch Heimat nennen können, ist nämlich nicht allein in seinem Namen, es ist bereits in der Substanz bedroht. Ganz egal, ob uns der Mutterboden unter dem Himmel wegspekuliert wird oder die liebe Atemluft vor der Nase enteignet, ohne dass man uns außer Landes jagt, sind wir doch in gewisser Weise alle Heimatvertriebene auf Abruf. Ein kleines Weilchen noch an industriellem Vormarsch und die Heimat hat sich wie von selbst verflüchtigt. 1980. Natürlich ist Heimat, der Begriff Heimat, im Wesentlichen emotional besetzt und lässt sich natürlich reaktionär missbrauchen. Wir haben es schon gehört, der Begriff ist häufig mit Verlust, nicht immer, mit Erinnerung an Kindheit verbunden und hat natürlich viel Verklärungspotenzial und ist deshalb so leicht ideologisch aufladbar. Dann ist Heimat die ideale Vergangenheit, in die man zurück möchte oder der letzte Zipfel eines vermeintlichen Idealzustandes, der uns nun auch noch genommen werden soll. Durch Migranten, versteht sich. Wer den Rechten diesen Begriff überlässt, lässt sich genau auf diese Deutung ein und verliert die Menschen, die ganz unverstellt Heimat für etwas Positives halten. Vor allem wird dabei vergessen, dass Heimat inklusiv gedacht werden kann. Ja, eigentlich muss. Ich erinnere an die schöne Geschichte von dem Muslim, der zuerst katholisch und dann Schützenkönig im Sauerland wurde. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Das war so vor 2 Jahren. Natürlich sorgt die Erfahrung mit Migration dafür, dass stärker und auf andere Weise über Heimat gesprochen wird. Angesichts weltweiter Wanderungsbewegungen bekommen solche Diskussionen einen anderen Drall. Einerseits, was das Verständnis von Heimat betrifft. Wer freiwillig sein Land, seine Stadt, sein Haus verlässt und in der neuen Heimat offen empfangen wird, ist in einer radikal anderen Situation als diejenigen, die zum Verlassen der Heimat gezwungen sind, durch welche Umstände auch immer. Der Auswanderer ist die Luxusversion des Migranten, der Flüchtling die Elendsversion. Das ist der entscheidende Unterschied, der dann auch unser Verständnis, unsere Definition von Heimat beeinflusst, weil das Gelingen von Integration maßgeblich davon abhängt, ob von den Migranten völlige Angleichung, Assimilation verlangt oder ein selbstverständliches Recht auf Heimat im Sinne von Sprache, Kultur, Tradition anerkannt und mit der neuen Heimat vermittelt wird. Die andere Seite ist, dass Migration als Bedrohung empfunden wird oder dass mit der vermeintlich empfundenen Bedrohung Politik gemacht wird. Bedrohung der Heimat als des eigenen Lebensraums. Dann wird Heimat, wie bei den Nazis, wieder zum Kampfbegriff, zu etwas, das gegen einen Angriff verteidigt werden muss. Und so wird das Wort Heimat, das Edgar Reitz, er wurde schon zitiert, für eines der schönsten deutschen Besitztümer hält, wieder zu einem hochproblematischen Wort. Diesen schrecklichen Ogu, sagt Reitz, den es durch die Nazizeit und die pseudofolkloristische Industrie hatte, den hatte das Wort Heimat eigentlich abgelegt. Aber plötzlich kommt dieser Beigeschmack zurück. Es wäre nun aber wichtig, diesem Beigeschmack nicht die Herrschaft über unser Sprechen zu überlassen. Gerade weil Heimat im alltagssprachlichen Gebrauch längst unverdächtig, selbstverständlich geworden ist, können wir uns von Fremdenfeinden und Rassisten nicht vorschreiben lassen, ob und wie wir dieses Wort benutzen. Wer missbrauchsanfällige Begriffe aus dem öffentlichen Diskurs ausklammert, überlässt sie den Missbrauchern. Wenn wir hier das Feld räumen, dann lassen wir zu, dass Heimat als Kampfgebiet verstanden wird. Dann setzen wir eine Argumentation ins Recht, die von Islamisierung Deutschlands, von Umvolkung, vom Aussterben Deutschlands als Folge der Migration spricht. Und die Migration als bewusst eingesetztes Mittel der deutschen Politik interpretiert, um die Deutschen auszurotten und die Heimat den Muslimen preiszugeben. Nicht, weil Heimat so ein schönes und anheimelndes Wort ist, sondern weil es wichtig ist, es politisch zu besetzen und die reaktionäre und faschistische Konnotation zu verhindern, sollten wir uns von den Rechtsnationalen nicht vorschreiben lassen, wie wir zu reden haben. Auch weil dieser Begriff längst anders verstanden wird, denn als Rückzug in eine unpolitische Gemütlichkeit. Hermann Bausinger hat diesen Wandel einmal am Heimweh festgemacht. Wer Heimweh hat, sehnt sich in aller Regel nicht nach einer farbigen historischen Tracht. Der oder die Heimwehkranke sehnt sich auch nicht nach Heimatschlagern und ähnlichen Konfektionsangeboten, sondern nach bestimmten Menschen, nach Angehörigen und Freunden, nach der heimatlichen Sprache, der heimatlichen Küche, der Kneipe am Eck, dem Durchstreifen der Landschaft, kurz nach dem gewohnten Alltag, dem herkömmlichen Leben in einem bestimmten Milieu und Umkreis. Dabei wird immer deutlicher, dass Heimat nicht nur ein Ort ist, er ist auch ein Ort. Also das Lied Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Es ist eine falsche These. Es ist nett gemeint, aber es ist eine falsche These. Für viele ist das ein Ort. Ich komme aus Köln. Kölner Mundartbands rauf und runter, von den Blackfills über Papp bis hin zu, ich zähle die nicht alle auf, sie kennen sie ja sowieso nicht, haben genau das. Das ist der Ort. Das ist Köln als Ort, das ist die Kneipe am Ort, das ist die Szene, das ist das Fädel, wie man in Köln sagt. Das ist ein Ort, mit dem der als Heimat identifiziert wird. Man sollte das nicht geringschätzen, dass das für viele Menschen wichtig ist. Das für mich Entscheidende ist aber, dass der Begriff Heimat nicht ausreichend definiert ist durch geografische Koordinaten, sondern, ich höre fromm, die Beziehungen der Menschen machen geografische Räume zu sozialen und kulturellen Räumen. Das Beziehungsgeflecht ist das, was wir Heimat nennen. Nennen können, nicht müssen. Es gibt eine geistige, eine intellektuelle, vor allem aber eine soziale Heimat und die entsteht erst im Miteinander. Heimat muss geschaffen werden. Da ist geistige und soziale Arbeit gefragt. Viele Menschen machen das. Sie bauen ihre Heimat, gestalten sie, stellen sie her, indem sie den Ort, den Raum, das Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen, zu einem für alle bewohnbaren Raum machen. Das mag für die einen der Schrebergarten, der Jägerzaun, der Gartenzwerg sein. Und die Arroganz demgegenüber halte ich für äußerst gefährlich. Und für die anderen die urbane Kleingemeinschaft, das Viertel, der Kiez. Das Zauberwort heißt jeweils Zugehörigkeit. Auch das haben wir heute schon gelernt. Wobei, nur kurz, Verwurzelung und Wurzel, ja, ich halte bloß diese Begrifflichkeit, die wurde ja mehr oder weniger in eins gesetzt mit Zugehörigkeit, ich halte diese Begrifflichkeit für biologistisch so missbrauchbar, dass ich damit sehr vorsichtig bin. Aber Zugehörigkeit trifft es genau. Und damit sind wir wieder bei Ernst Bloch, der in den aktuellen Debatten um Heimat ja immer mal wieder zitiert wird, der wie kein anderer den Heimatbegriff von der Festlegung auf Herkunft befreit hat. Nach dem Vortrag von Professor Funk muss ich den Satz ändern. Wie kein anderer stimmt nicht mehr. Ich hätte mal früher mehr Fromm lesen sollen. Es war immer nur ein Raubdruck während der Studentenzeit. Aber man lernt. Umbau der Welt zur Heimat ist die kämpferisch-emanzipatorische Parole seiner Philosophie. Die letzten zwei Sätze seines Großwerks, das Prinzip Hoffnung, lauten, ist schon mal zitiert worden, ich mache es aber nochmal. Die Wurzel der Geschichte ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Man darf das bitte wörtlich nehmen. Philosophieren heißt lesen. Gegebenheiten umbildende, überholende, arbeitende, schaffende Mensch. Da tut sich was. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht, nicht ist, sondern entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit schien, nicht das alle in der Kindheit hatten, das allen in die Kindheit schien. Das war ein Schein, Vorschein, ein wichtiger Begriff in Blochs Philosophie und worin noch niemand war, Heimat. Das ist das radikale Gegenteil dessen, was im romantischen und reaktionären, erst recht faschistischen Heimatbegriff gemeint ist. Für Bloch ist Heimat, Zitat, ein philosophischer Begriff gegen die Entfremdung. Dass man in der Heimat identisch sein kann, dass die Objekte, wie Hegel sagt, ja wer sonst, Bloch ist Hegelianer, nicht mehr behaftet sind mit einem Fremden, sondern wo das Objekt uns so nahe rückt, wie das Subjekt, das wir darin zu Hause sind. Weshalb Bloch, der selbst ein halbes Leben im erzwungenen Exil leben musste, von der Gefahr spricht, Zitat, dass jemand dieses utopische Moment im Begriff der Heimat übersieht und Heimat damit erklärt, dass irgendwer in Amerika ist und sich zurücksehnt. Daher kommt in der deutschen Emigrantenliteratur das Wort Heimat so oft vor. Zitat Ende. Heimat als utopischer Begriff. Dieser Ansatz verbietet Rückgriff, Rückzug auf konfektionierte Heimat, auf ein Fertigprodukt. Es geht auch nicht um etwas, auf das man träumend und hoffend wartet. Das wird ja Bloch häufig unterstellt. Dass man sich zwar wünscht und erträumt, aber sozusagen in einem grotesken Missverständnis von Zukunft, ne, das, was auf uns zukommt, auf sich zukommen lässt. Die Träume vom besseren Leben, so sollte Blochs Hauptwerk das Prinzip Hoffnung ursprünglich heißen, haben das Potenzial, die Wirklichkeit zu überschreiten. Und das nicht nur im Traum. Utopie heißt bei Bloch eben nicht das schlechthin Ortlose, sondern das, was von den Menschen, den Tätigen, die Geschichte machenden Menschen zur Wirklichkeit gebracht wird. Utopie ist in dieser Philosophie kein Nicht-Ort, sondern ein Ort, der noch nicht ist, aber geschaffen, erbaut und erarbeitet werden kann. Zitat: In der Uniformisierung und Anonymisierung der Lebenswelt wird Entfremdung konkret vor Ort erfahren. Entsprechend konkret richtet sich auch die Sehnsucht nach nicht entfremdeten Leben auf die Region, die Stadt, den Kiez. Diese sollen Individualität besitzen und ausstrahlen und Geborgenheit und Behaustheit vermitteln, schreibt Bernhard Schlink, der heute schon mal zitiert wurde. Es ist bemerkenswert, dass Schlink ausgerechnet von diesem praktisch konkreten Ansatz zu dem Ergebnis kommt, dass am Ende, Zitat, Unerfülltheit und Unerfüllbarkeit den Zauber von Heimat stets ausmachen. Das Utopische ist für ihn eben, ganz im traditionellen Vorblochschen Verständnis, nicht das Machbare, sondern das Wünschbare. Das lässt aber das Potenzial eines dynamischen, praktischen, nach vorwärts treibenden Heimatbegriffes einfach liegen. Genau um den aber, um ein Signum gesellschaftlicher Praxis muss es gehen, kann es gehen. Ja, wie gesagt, für viele ist Heimat synonym mit dem Ensemble Jägerzaun, Loden, Joppe, Tiroler Hut. Darüber kann man sich lustig machen, aber man muss es nicht. Diesen Menschen aber sozusagen den Gebrauch des Heimatbegriffs zu verbieten, weil das ja alles braune Soße sei, ist einfach nur dumm. Die Reaktion wird irgendwann sein, ja, wenn das so ist, dann sind wir eben Nazis. Und wir verlieren diese Menschen für den Kampf um die freiheitliche, liberale, weltoffene Demokratie, in der alle die Chance haben, ihre Heimat zu finden. Oder Heimat blöd zu finden. Auch das gehört dazu. Ich danke für Ihre Geduld. Applaus